Radio Zusa.
Der Frankenkönig Karl war es, der das Fundament für das heutige Deutschland
legte. Wir können die Gegenwart nicht verstehen, wenn wir die Vergangenheit nicht verstehen.
Er gliederte Bayern, das gerne selbstständig geworden wäre, fest in sein Reich.
Das ist der Thron eines Kaisers, nicht eines Königs.
Osten mit den Widerstrebern.
Als Otto auch noch den Thron von Karl den Großen und der Löwe von Angesicht zu Angesicht.
In dieser Nacht legt sich Stalin gegen 3 Uhr hin. Die Ordonnanz wird wie immer streng dafür sorgen, dass er nicht gestört wird. Im Frieden schläft er ein, aber geweckt wird er doch eine Stunde später. Im Krieg.
Erstens die Wiederbewaffnung Deutschlands und zweitens einen ganz großen Schritt nach vorn in der Richtung einer Bildung Europas.
Einen besonderen Gruß zum heutigen Tag sagt Ihnen am Mikrofon Irene Rosenthal. Ein Thema: KI, Hintergründe, Nutzung, aber auch Gefahren. Und das Gespräch mit Manfred Spitzer, Neurowissenschaftler, und seinem neu erschienenen Buch Künstliche Intelligenz, der Untertitel Dem Menschen überlegen, wie KI uns rettet und bedroht. Im Anschluss dann auch ein Buchhinweis zum Thema zum Datenschutz und auch den Gefahren über KI. Aber jetzt im Meldpilgergespräch bei Ihrem Bürgerrundfunkradio, Radio Zusa, Manfred Spitzer und seine Gedanken zur KI. Ich möchte zunächst mal Sie ganz herzlich begrüßen und vielen Dank dafür sagen, dass Sie Zeit haben für das Gespräch. Sie sind Autor mehrerer Bücher, Vorsicht Bildschirm, elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und Gesellschaft und zum Beispiel Digitale Demenz 2012. Dieses Buch habe ich intensiv gelesen, fand es sehr spannend. Sie treten in der Öffentlichkeit als Referent oder als Gast in verschiedenen Fernsehsendungen auf. Sie haben Gastprofessuren in Harvard angenommen. Und Sie gehören verschiedenen wissenschaftlichen Zirkeln an. Sie wären ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm und sind Professor für Psychiatrie an der Universitätsklinik in Ulm. Sie sind Süddeutscher.
Das kann man alles so sagen, ja.
Ja, okay. Das wesentliche Moment Ihrer Forschung konzentriert sich auf das menschliche Individuum und die Vorgänge im Gehirn. Ist das eigentlich richtig?
Ja, kann man auch sagen.
Mhm. Sie sind nicht nur Psychiater, sondern auch Autor zahlreicher Bücher. Und das neueste Buch ist Die KI, dem Menschen überlegen, wie KI uns rettet und bedroht. Lassen Sie mich noch eine kleine Vorbemerkung vorab machen. Der Entwicklungsprozess zur KI ist eine Wegbeschreibung, die ja über technische Revolutionen, die wir bezeichnen als 1.0 oder 4.0, also technische Leistungen, umschreiben. Und sie reicht bis in das 20. Jahrhundert zurück. Und übrigens vielleicht auch für die Zuhörer mal interessant, 4.0 wurde auf der Expo in Hannover 2000 vorgestellt, also auch mal eine deutsche Innovation. Meine Frage ist aber, die KI hat sich in den ersten Ansätzen bereits mit der Entwicklung des Algorithmus oder der Nutzung durch weitere technische Innovationen angebahnt. Und hinzu kamen dann im Laufe der Zeit Lernmodelle, Deep Learning, Machine Learning etc. Im Buchtitel fällt mir eins auf. Einerseits ist es die positive Einschätzung zur KI, also die Frage an Sie. Wie rettet uns KI?
Ja, also KI hat einfach, also künstliche Intelligenz ist wirklich ein Durchbruch. Und weil, wenn ich auf das, was Sie vorab noch vor der Frage vorangestellt haben, ganz kurz nur eingehen darf. Mir ist aufgefallen, eben auch sehr bald, dass die Leute über KI reden, ohne dass klar wird, ohne dass ihnen klar ist, was das ist. Und KI war vor 50 Jahren, beziehungsweise als man begann, von KI zu sprechen, da ging es immer darum, dass irgendein Computerprogramm so ein bisschen so vortäuschen konnte, dass vielleicht doch ein Mensch dahinter steckte oder dass es so menschliche Züge annimmt wie ihn. Zum Beispiel ein Psychotherapeut namens Eliza, das war ein Programm aus den 60er Jahren schon, das eben gefragt hat, wie geht's Ihnen und was macht denn Ihre Mutter und so weiter. Und ansonsten war es ein Computerprogramm, das bestimmte Programmzeilen und Befehle abgearbeitet hat. Und KI, wie wir es heute, seit es ChatGPT gibt und seitdem reden alle über KI, ist eben definitiv kein Computerprogramm, sondern was ganz anderes. Nämlich ein neuronales Netzwerk, also ein ein Computer, der im Grunde genommen so programmiert ist, dass er simuliert, wie ein menschliches Gehirn oder wie überhaupt ein Gehirn funktioniert. Und im Gehirn wird nicht ein Programm abgearbeitet, wenn dann, sondern da kommt Informationen rein über die Sinnesorgane. Und dann geht irgendwie ein Verhalten raus über Muskeln und Drüsen und so weiter. Und dazwischen wird die Information noch zwischen mehreren Schichten von Neuronen weitergereicht. Aber es wird also ein Input in einen Output umgeformt, dadurch, dass da verschieden starke Synapsen zwischen den Neuronen die Verbindung herstellen. Und es wird kein Algorithmus abgearbeitet, sondern einfach aus einem Input wird ein Output fertig. Und vor 30 Jahren habe ich ja schon mein erstes, ich sag mal, verständliches, öffentlich-wissenschaftliches Buch geschrieben, Geist im Netz, wo es um nichts weiter als um neuronale Netzwerke ging. Und seitdem beschäftigen mich die und KI ist neuronale Netzwerke. Aber vor 30 Jahren mit den paar Synapsen und paar Neuronen, die man damals eben, mit denen habe ich es selber rumgespielt. Man konnte solche Modelle basteln und dann eben also am Computer und dann damit rumspielen und gucken, was die so machen. Das war damals interessant, um das Gehirn besser zu verstehen, aber dass das mal das Geschäftsmodell der reichsten Firmen der Welt wird und dass wir eben ein Ding haben werden, ChatGPT mit 175 Milliarden Synapsen, das ist der Hintergrund von ChatGPT, sind 175 Milliarden Synapsen, das dann eben ja, Geschichten erzählt, je nachdem, was man haben will und so weiter und so weiter, das wäre mir vor 30 Jahren niemals im Traum eingefallen. Und das ist einfach das, was durch die Entwicklung der Computer-Hardware mittlerweile möglich geworden ist. Und das ist natürlich unglaublich. Und deswegen denke ich mir, ist es wichtig, dass man versteht, was KI wirklich ist. Denn dann sind so Fragen wie, ja, wir können ja nicht immer nachvollziehen, was KI so macht. Ja, hör doch mal, bei einem neuronalen Netzwerk, was aus dem Input einen Output macht, in dem es 175 Milliarden unterschiedliche Synapsen hat, da gibt es nichts nachzuvollziehen. Man kann es einfach nicht. Punkt aus. Es wird auch immer so sein. Genauso wie unser Gehirn macht ja auch einfach irgendwas. Und wenn man dann die Leute fragt, warum machen sie das, dann erzählen die ihnen irgendwas. Aber keineswegs das, was ihr Gehirn macht. Also bei uns selber wissen wir ja nicht, warum wir was machen. Und bei KI eben auch nicht. Aber das gehört einfach zum Wesen der Struktur. Und ist nicht irgendwie ein Fehler, den wir noch uns anstrengen müssen zu beheben, wie es manchmal gesagt wird. Oder wenn ein anderer sagt, ja, die KI, die rechnet, aber wir Menschen, wir haben ja Intuition. Hat eine Ministerin gesagt, als KI rauskam, und da kann ich nur sagen, die hat überhaupt keine Ahnung. Denn KI hat Intuition. Das ist der Witz von KI, dass sie plötzlich eine neue Idee hat, eben zum Beispiel sich einen Go-Spielzug überlegt, der besser ist als das, was sich ein Mensch überlegen kann, weswegen die KI den Menschen im Go-Spielen schlägt. Die hat also Intuition so gut, wie die Menschen es nicht haben. Und das ist genau der Witz an KI. Deswegen war es mir erstens wichtig, mal klar zu machen, was ist das überhaupt? Und deswegen habe ich mein Buch geschrieben. Und da ist natürlich klar, dass KI heute, also ich bin der festen Überzeugung, dass wir unsere Probleme, die wir haben, also meinetwegen Global Warming, also die Klimakrise, das kriegen wir überhaupt nur in den Griff, wenn wir KI einsetzen. Gott sei Dank gibt es KI und Gott sei Dank werden wir in der Lage sein, die zu verwenden, um unsere Probleme zu lösen. Und deswegen ist es so, dass eben die KI wirklich unsere Rettung ist.
Okay, das habe ich verstanden. Also uns rettet KI, indem es sozusagen Entwürfe, Lösungsmomente zu finden, auf die wir gar nicht kommen würden, weil das Volumen der Lösungsmöglichkeiten uns gar nicht so vor die Füße fallen würde.
Ja, also ich sage mal noch ein Beispiel, also um das mal richtig klar zu machen. Also ich habe ja unendlich viele Beispiele in meinem Buch versucht darzustellen, um das eben klar zu machen. Aber ein ganz gravierendes ist Folgendes. Es gibt das Problem, und das kennt jeder, dass unsere Antibiotika nicht mehr helfen, weil die Bakterien Resistenzen entwickeln. Also weil die sich ja auch ständig Mutationen unterzogen werden. Und dann gibt es eben mal eine Mutation, die dazu führt, dass das Antibiotikum nicht mehr wirkt. Und gerade bei dem, wenn das Bakterium eben in einem Organismus ist, egal ob in einem Tier oder im Menschen, wo es dann eben ein einziges Bakterium mal schafft, gegen dieses Antibiotikum, das alle anderen killt, resistent zu sein, dann wird natürlich dieses Bakterium ganz schnell vermehren, weil es ja keine Konkurrenz mehr hat. Und dann haben wir eben dieses Bakterium, was jetzt gegen das jetzt das Antibiotikum, was wir eingesetzt haben, nicht mehr hilft. Und das ist bei allen Antibiotika mittlerweile bei bestimmten Bakterien der Fall. Bakterien, gegen die wir kein Medikament mehr haben, sind heute schon für so viele Tote verantwortlich wie Tuberkulose und HIV, also AIDS, zusammengenommen. Und das sind ja die bekanntesten Infektionskrankheiten und auch die wichtigsten Infektionskrankheiten derzeit. Und man hat ausgerechnet, dass wenn das so weitergeht, im Jahr 2050 im Grunde genommen alle Menschen an Bakterien sterben, gegen die wir nichts mehr haben. Das ganze Problem wird nicht dadurch besser, dass die großen Pharmafirmen schon vor Jahrzehnten aufgehört haben, nach neuen Antibiotika zu suchen. Weil das ist erstens aufwendig und die Entwicklung eines neuen Medikaments kostet 1 bis 2 Milliarden. Und die Firmen haben aufgehört zu suchen, weil die wissen, dass die Ärzte sagen würden, wenn es denn jetzt ein ganz neues Antibiotikum gäbe, oh, das nehmen wir aber wirklich nur im Notfall. Also wir setzen es nicht flächendeckend ein, denn wir wollen ja dieses wenigstens noch als Reserve haben, wenn sonst nichts mehr hilft. Das heißt, die Industrie weiß, selbst wenn wir ein neues Medikament finden und dann auf den Markt bringen mit 1 bis 2 Milliarden Aufwand, dann wird es nicht verwendet. Und weil das so ist, sucht kein Mensch mehr danach. Und das ist natürlich eine ganz blöde Situation. Wir wissen, wir haben ein Problem. Wir wissen auch, dass es im Moment keiner daran arbeitet, es zu lösen. Wie sieht die Lösung aus? Und die Lösung überraschenderweise heißt KI. I think it's time we give it up and figure out what's stopping us from breathing. Talking straight, the way is clear. If you're ready now, the volunteer is slowing down and taking time to say. Before we knew it was too late for making cycles and telling lies. You're moving too fast for me and I can't keep up.
Breaking us down.
im Gespräch bei Radio Zusa, Manfred Spitzer, mit der Fragestellung, was leistet KI, und bei der Betrachtung von Antibiotika scheint es einen Durchbruch gegeben zu haben.
Was hat man gemacht? Man hat eine künstliche Intelligenz mit etwa 3000 Substanzen, von denen man weiß, es sind Antibiotika, und 3000 Substanzen, von denen man weiß, es sind keine. Und beide 3000 Substanzen sind chemisch gut beschrieben. Und die chemische Beschreibung wurde von der KI sozusagen gelernt. Und damit hat die KI gelernt, anhand der chemischen Merkmale Antibiotika von Nicht-Antibiotika zu unterscheiden. Dann hat man die genommen und hat ihr 107 Millionen chemische Substanzen aus einer Datenbank sozusagen angeboten und hat sie gefragt, könnte das ein Antibiotikum sein? Und dann hat sie bei 99 von den 107 Millionen gesagt, das könnte eins sein. Und dann hat man die 99, die kann man alle untersuchen. Das geht schnell, 107 Millionen, hätte die Menschheit nicht geschafft. Ja? Deswegen hat man es gar nicht erst gemacht. Und unter den 99 waren über 20 tatsächlich, die antibiotische Aktivität hatten, also Antibiotika, neue. Und die sind jetzt in verschiedenen Stadien der Entwicklung. Man kann noch keines davon kaufen, weil da muss natürlich noch viele Tests müssen gemacht werden und so weiter. Aber wir haben jetzt wieder nicht eins, sondern über 20 neue Antibiotika, die zum Teil auch noch viel besser sind, was die Resistenzentwicklung anbelangt. Normalerweise passiert das in entsprechenden Tests in 2-3 Tagen. Es gibt eins, das hat in diesen Tests nach 30 Tagen noch keine Resistenz hervorgebracht, nach dem Motto, was die KI gefunden hat, das sind super Waffen gegen Bakterien, und die haben wir jetzt. Und das Ganze ist 2 Jahre her, dass das passiert ist, sehr gut publiziert. Das kann man also auch glauben, weil es in einem sehr guten wissenschaftlichen Fachblatt publiziert ist. Und das Problem, was einfach ungelöst war und was die Menschheit bedroht hat, ist vom Tisch. Das ist das Besondere. In diesem Fall hat die KI den Suchraum um den Faktor 1 Million verkleinert. Also statt 107 Millionen mussten wir nur 99 durchsuchen und waren auch fertig. Und das ist das Tolle, was KI eben kann. Das hätten Menschen durch pures Nachdenken oder Rechnen oder was niemals hingekriegt, die KI schon.
Für mich als Laien nochmal die Frage, die Grundlagenforschung würde damit der KI übertragen, oder habe ich sie jetzt missverstanden?
Nee, es braucht ja immer Experten, die sozusagen die KI für was Vernünftiges einsetzen. Deswegen steht dann in meinem Buch auch mehrfach der Satz, dass Experten, die werden nicht arbeitslos, sondern Experten, die mit KI arbeiten und die sinnvoll einsetzen, die werden Experten ersetzen, die nicht mit KI arbeiten. KI ersetzt uns nicht, aber sie spielt in allen Bereichen jetzt schon eine Rolle und wird keinen Bereich geben, wo sie nicht irgendeine Rolle spielt und eine wichtige Rolle in vielen Bereichen. Das ist auf jeden Fall jetzt schon klar.
Also das ist ein Blick in die weite oder vielleicht gar nicht mehr so entfernte Zukunft für neue Berufsfelder. So habe ich Sie richtig verstanden.
Ja, also es sind ja immer noch die Experten für, und jetzt kann sie irgendwas nehmen. Also ich habe ja Beispiele aus der Altphilologie, aus der Physik, aus der Medizin und aus den aberwitzigsten Bereichen, wo KI eben auch noch funktioniert. Also nehmen Sie den griechischen Grenzbeamten, der eine begrenzte Menge an Corona-Tests hat, und jetzt kommt wieder ein ganzes Flugzeug mit Passagieren, und er hat aber nur für 30 Leute Tests und hat 300 Passagiere. Es gibt eben mittlerweile eine KI, die kann anhand von wenigen Daten, nämlich wie groß ist der, wie alt ist der und von wo kommt der her und fliegt er alleine oder in Begleitung, also einfach die Einreisedaten. Anhand dieser Einreisedaten kann die KI vorhersagen, wie wahrscheinlich Corona ist. Und wenn man jetzt die KI erstmal aussuchen lässt, wen man testet, dann findet man mit der gleichen Menge an Tests doppelt so viele Corona-Positive. Und das heißt, wieder hat die KI, dadurch, dass sie vorgesucht hat, den Suchraum verkleinert. Man findet also jetzt einfach mit der gleichen Menge an Tests doppelt so viele Leute. Oder man kann auch sagen, man nimmt die Hälfte der Tests und spart die Hälfte ein. Das kann man auch sagen. Je nachdem, auf jeden Fall ging es wieder darum, dass die KI einfach durch das, was sie gelernt hat, uns hilft, effizienter zu arbeiten. Und das, wie gesagt, wird in allen Bereichen der Fall sein.
Dann kämen wir eigentlich zu dem zweiten Untertitel. Was bedroht uns bei der KI? Denn das Szenario, was Sie da entwerfen, bedeutet ja auch Vorausschau für Betroffene, die vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie an Corona erkrankt sind. Also wie argumentiert man denn an dieser Stelle?
Ja, also zunächst mal habe ich ja noch ein Kapitel, warum uns KI Angst macht, und das sind tiefgreifende Ängste. Wem ich erzähle, ich habe ein Buch über KI geschrieben, wer auch immer, der sagt irgendwann in der Unterhaltung, also irgendwie ist mir das unheimlich und ich habe da Angst vor. Also ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Was uns bedroht, sind natürlich bestimmte Anwendungen von KI. Und ich habe dann als vorletztes Kapitel im Buch ja ein ganzes Kapitel über KI beim Militär. Und ein Freund von mir, der das Kapitel Korrektur gelesen hat, ich lasse meine Freunde immer meine Bücher vorher Korrektur lesen, sagt er, hey, also nach dem Kapitel habe ich aber schlecht geschlafen. Und ja, das macht einem Sorgen, was da alles möglich ist, wenn eben tatsächlich also Waffen anfangen, automatisch zu töten, vollautomatisch, selbst Entscheidungen fällen und so weiter. Und das haben wir im Syrienkrieg und im Ukraine-Krieg aller Wahrscheinlichkeit nach schon gehabt. Dafür spricht vieles. Und das ist natürlich das ist bedenklich und bedrohlich, und das kann uns, also das kann dazu führen, dass Kriege auch eskalieren und so weiter. Und das will niemand. Das ist eine Möglichkeit. Und andere Möglichkeiten, wie ich vorhin schon sagte, ist einfach die, dass wir, weil wenn es völlig unreguliert sozusagen publiziert wird, jeder kann irgendwie alles im Bereich der KI publizieren, ohne für die Folgen verantwortlich zu sein, dann muss man sich schon fragen, kann man das wirklich so zulassen? Und dann kann man sich lange Gedanken machen, wie man KI vernünftig reguliert. Da hat die EU jetzt angefangen. Wir haben ja den Digital Act seit ein paar Tagen zumindest, liegt der vor. Und da beneidet uns die ganze Welt drum, dass wir wenigstens mal angefangen haben, das zu versuchen. Ich glaube nicht, dass das Ende ist, aber dass man, ich sag mal, in Europa wenigstens das Problem auf dem Schirm hat und auch darüber ernsthaft sich Gedanken macht. Das gefällt mir. Wenn man überlegt, wo ist man denn sicher auf der Welt vor KI? Also in China definitiv nicht. Da wird sie schon zur flächendeckenden Überwachung des gesamten Staates verwendet. In den USA wäre ich mir auch nicht so sicher, dass nicht da private Firmen, also Facebook hat ja schon die Daten von 200 Millionen Europäern zur Persönlichkeit, die sie nicht haben dürfen, aber die sie trotzdem haben und die sie auch verwenden, weil es zu ihrem Geschäftsmodell gehört. Also in Amerika ist man auch nicht wirklich sicher, oder in den USA. Ja, wer denn sonst kommt noch in Frage? Da gibt es nicht viele. Afrika, Südamerika, Australien wohl auch nicht. Und da muss man sagen, wir leben in Europa und da sind wir noch auf der Insel der Seligen, wo man sich wenigstens über diese Fragen Gedanken macht. Und das halte ich für sehr sinnvoll und auch für sehr wichtig in der Zukunft.
The system. Manfred Spitze auch in dem Buch, wir sind zum Lernen geboren.
Hier nutzen Sie die Begrifflichkeit, die auch von dem immer noch sehr geschätzten Franzosen Jean Piaget mal entwickelt worden sind, Handeln und Begreifen im Wortsinn. Und Sie haben das auch in dem Eingangsstatement gesagt. Was ist denn nun eigentlich Lernen nach Ihrer Auffassung?
Also Lernen ist, wenn sich das Verhalten eines Organismus ändert in Reaktion auf die Umwelt. Das ist was Besonderes, das können viele Lebewesen. Also Lernen kann nicht nur der Mensch, sondern wir können unserem Hund, unserem Pferd was beibringen. Sehr einfache Tiere, wie man mittlerweile weiß, können auch lernen. Also sogar lernen am Modell, was man ja denkt, aha, ich gucke mir was ab von jemandem. Ja. Das, man denkt immer, das sei was spezifisch Menschliches, hat man auch lange gedacht. Mittlerweile weiß man, dass das, also nicht nur Delfine, Elefanten und viele andere Spezies können, sogar Tintenfische lernen am Modell. Die gucken einem anderen Tintenfisch zu und dann machen sie es nach. Also glaubt man nicht, weil die haben ein Gehirn in jedem der 8 Arme. Aber trotzdem können die das. Insofern sind wir heute in einer viel, ich sag mal, pluralistischeren Lernlandschaft. Wir wissen, dass ganz viele Organismen lernen können, auch die, denen das erstmal nicht zugetraut haben, und zwar sogar auf komplexe Weise. Und das ist natürlich faszinierend, das zu sehen. Und natürlich sind wir Menschen in der Lage, also auch die schwierigsten Dinge zu lernen. Und ja, KI ist halt in der Lage, noch mehr zu lernen. 600.000 Keilschrifttafeln, die kann kein Mensch lesen. Eine KI schon. Weswegen die im Endeffekt mittlerweile besser ist in der Entzifferung von Keilschrift als Menschen. Mhm. Und so geht es uns in vielen Bereichen, sodass eben mittlerweile wir das Lernen so gut im Griff haben, dass wir Maschinen das Lernen auch beigebracht haben und die mittlerweile zumindest eben in manchen Bereichen uns überflügeln können, was gar nichts Besonderes ist. Das gibt es schon seit etwa 10 Jahren. Und wir werden damit irgendwie fertig werden müssen, aber wir sind ja auch dabei. Und wenn Experten sich darum kümmern, dann in den Händen von vernünftigen Leuten, kann das ganz viele Probleme lösen. Vielleicht noch eins, wenn man die Klimakrise bewältigen will, dann muss man zum Beispiel in Afrika 100 Millionen Bäume pflanzen, die dann CO2 aufnehmen, das aus der Atmosphäre rausholen. Dazu muss man sie aber auch bewirtschaften. Man muss gucken, welcher Baum hat genug Wasser oder gibt es da irgendwo eine Krankheit und so weiter. Und das kann man bei 100 Millionen Bäumen nur machen, wenn ein Satellit oder wenn mehrere Satelliten aus dem All diese Bäume beobachten und eine KI diese Daten auswertet. Und das geht seit etwa einem Jahr auf Baumebene. Also die KI kann jeden einzelnen Baum erfassen und gucken, wie geht's dem. Und dann kann sie sagen, der und der, guckt mal nach dem, dem geht's nicht so gut. Das kriegt man ohne KI gar nicht hin.
Also ein Ergebnis Ihrer Aussage ist, dass eigentlich die Begrifflichkeit von Lernen im KI-Prozess gar nicht skizziert worden ist. Also man kennt ja Lerntheorien in psychologischer Hinsicht, relationale Lerntheorien, die Verhältnisse und Erfahrungen des Lernens in den Fokus rücken. Lernen wird so als erfahrungsbezogener, leiblicher, sozialer oder sachbezogener, kultureller, von mir aus generationaler und eduktiver, sowie auch negativer Prozess deutlich. Aber bei KI ist alles machbar.
Was Sie gerade gesagt haben, das ist, ich sag mal, Pädagogengeschwätz über Lernen. Aha. Ich sag's mal anders. Lernen ist der Änderung eines Synapsengewichtsvektors in Reaktion auf Inputvektoren. Und damit haben Sie eine streng mathematische Definition von Lernen. Und die langt völlig, um zu erklären, wie Lernen funktioniert. Alles andere sind dann gesellschaftliche Dinge, die kann man in den Blick nehmen. Aber zunächst mal ist Lernen nochmal Änderung von Stärken der Verbindung zwischen Nervenzellen aufgrund von Erfahrungen, die diese Nervenzellen machen, in der Umwelt machen. Das hat man wirklich mathematisch im Griff. Und weil man es mathematisch im Griff hat, kann man eben heute auch Gehirne basteln, die von alleine lernen. Mhm. Dieses Wissen über Lernen reicht völlig aus, um KI zu bauen.
Es ist Ihnen ja gar nicht unbekannt, dass Sie zahlreiche Kritiker haben, die eben auch diese Begrifflichkeit des Lernens Ihnen als ein bisschen negativ ankreiden, weil es reduziert ist auf ein physisches Element. Und beim Lesen...
Ja, was denn sonst? Unser Gehirn ist auch Physik. Und natürlich haben wir auch subjektive Erfahrungen und sonst sowas. Aber wir können ohne die genauso gut lernen wie mit. Und das tut unser Gehirn dauernd. Das Wenigste, was wir lernen, lernen wir durch bewusstes, logisches Schließen. Das Allermeiste passiert einfach in unserem Gehirn. Das ist einfach Fakt. Also keiner lernt die Sprache, indem er Grammatikregeln auswendig lernt. Sondern unser Gehirn extrahiert diese Regeln aus dem Sprachinput, den wir einfach als Kind bekommen, durch unsere Eltern und durch andere, die mit uns sprechen. Und das passiert vollautomatisch und von alleine, Gott sei Dank, sonst würden wir nicht sprechen können. Und das müssen diejenigen, die mir vorwerfen, dass ich das so reduziert sehen würde, erstmal selber erklären. Und können die gar nicht. Aber die Theorien, die wir heute, die mathematischen Lerntheorien, die über neuronale Netzwerke und deren Funktion gehen, und die hat man seit Jahrzehnten, die können das ganz problemlos erklären. Und genau deswegen halte ich die für wichtig. Und nochmal, also zu KI wären wir, also auf KI wären Pädagogen nie gekommen mit ihren Theorien. Aber die mathematischen Theorien, die neuronale Netzwerke beschreiben, die haben zu KI geführt und zu all dem Fortschritt, den wir davon haben. Das ist der große Unterschied.
Also das ist ja das Thema, was eigentlich immer brisant ist, die Gegenüberstellung von physikalischen, also in diesem Fall Algorithmen oder Vektoren mit anderen Lernmöglichkeiten, die Gegenüberstellung zum Individuum. Das ist ja eigentlich, glaube ich, auch so, wie ich das verstehe, ihr Grundthema, die Auseinander- oder die Begegnung oder das Interesse oder auch die
Forschung. Das ist keine Gegenüberstellung. Also es ist keine Gegenüberstellung. Mhm. Also das Individuum, das hat Leibniz schon gesagt, ist ja nichts weiter als die Veränderungen, die durch unsere Erfahrungen in uns entstanden sind, und zwar die Summe all dieser Erfahrungen, das ist das Individuum oder die Person. Also der Witz ist, das ist kein Gegensatz, sondern gerade weil jeder Mensch ist endlich, und zwar räumlich und zeitlich, und macht seine Erfahrungen, und die macht nur er, weil er nur er an dem Ort zu dieser Zeit mit den Leuten und in dem Kontext existiert. Deswegen sind wir alle auch völlig einzigartig Und wer erklärt oder wie kann man das überhaupt erklären? Und Leibniz hat das schon gemacht vor 300 Jahren und später dann andere auch. Nämlich genau dadurch, dass wir uns eben in Reaktion auf die Umwelt in ganz spezifischer Weise ändern und genau dadurch aus jedem Menschen ein Individuum wird. Denn unsere Gene, die sind zu über 99% gleich. Und das kann es nicht sein. Die machen schon auch noch ein paar Unterschiede, aber längst nicht das, was tatsächlich den einen und den anderen als Individuum in unserer Gesellschaft charakterisiert. Das ist durch Lernprozesse entstanden. Und genau die haben wir dadurch, dass wir eben die physikalischen Prozesse, die beim Lernen ablaufen, verstanden haben.
Also vielleicht eine etwas ungenaue Frage, aber der Gedanke ging mir auch durch den Kopf, dass man natürlich auch auf kulturelle Eigenheiten hereinfällt. Eine Theorie hat nur so lange eine Gültigkeit, bis die nächste Theorie aufgestellt wird, also bis sie umgeworfen wird. Sie sprechen ja auch in Ihrem Buch von einer Black Box des KI. Man weiß es nicht. Also es gibt Vorgänge, die gar nicht einsichtig sind, deren Output eigentlich nur interessiert, funktioniert es oder funktioniert es nicht.
Und ja, das ist ja der Witz, das hatte ich vorhin ja gesagt.
Ja, genau.
Wir können gar nicht wissen, wie KI funktioniert. Weil wenn Sie sich 175 Milliarden Zahlen, ein Vektor mit 175 Milliarden Synapsen ist einfach ein Haufen von 175 Milliarden Zahlen. Wenn Sie sich die angucken, dann verstehen Sie gar nichts. Können Sie gar nichts verstehen. Aber trotzdem bringen diese 175 Milliarden Zahlen eben die Fähigkeit von ChatGPT mit sich. Mehr ist ChatGPT nicht als diese 175 Milliarden Zahlen. Und das muss man einfach mal kapiert haben, dass das halt nun mal so ist. Und da gibt es nichts zu verstehen. Das ist ganz einfach.
Okay, also die Vergleichbarkeit.
Nebenbei, mit der Kultur, das ist ja und nein. Also ich bin der Letzte, der nicht sofort unterschreiben würde, ja, es gibt dauernd Erkenntnisfortschritt. Und wir lernen immer wieder mal, da lagen wir falsch. Und man kann natürlich sagen, was wir Wissen nennen, ist immer der jeweilige Stand unserer falschen Annahmen. Das kann man sagen, ja. Aber wenn wir die Atome im Universum schon durchgezählt haben, und es sind halt etwa 10 hoch 80, und nicht 10 hoch 90 und nicht 10 hoch 70, ich meine, das ist Erkenntnisfortschritt. Es ist eben nicht alles beliebig und die nächste Kultur, bei der wäre es ganz anders. Also wer so sehr alles relativiert, den frage ich mal umgekehrt. Stellen Sie sich mal eine Kultur vor, wo 1 und 1 3 ist. Glauben Sie wirklich, dass das funktioniert? Und damit spiele ich darauf an, dass es bestimmte Dinge gibt, den Satz vom Widerspruch, Gesetze in der Mathematik. Kann man sich sehr schwer vorstellen, wie man tatsächlich klarkommt mit sich und der Welt, wenn man das als zentralen Wissensbestandteil in unserem Wissensschatz mal auswechselt gegen was anderes. Deswegen, ja, ich glaube schon, man kann alles bezweifeln, aber erstens nicht alles auf einmal. Und je tiefer wir ins Eingemachte und an die Grundlagen gehen, also Pi ist 3,1415 und so weiter, und eben nicht irgendwas anderes. Und wenn einer sagt, nee, Pi ist 5,7, ich habe es rausgekriegt aufgrund von meiner neuen Forschung, der hat verdammt viel zu tun, um zu zeigen, dass das überall, wo es bislang schon funktioniert hat, jetzt mit der neuen, besseren Zahl noch besser funktioniert. Und da glaube ich gar nicht dran, dass das überhaupt irgendwann mal kommen wird. Einfach deswegen, wenn je mehr man über die Wissenschaft weiß und je mehr man weiß, wo Pi überall vorkommt, dass man dann eigentlich mit gutem Grund zur Annahme hat, dass das nie passieren wird.
Also der unzufriedene Ausdruck ist, Sie stoßen ja schon ein bisschen an dem Sockel des Menschen, der über der Natur steht oder zumindest auf diesen Sockel hochgehoben wird und schätzen der KI doch ein großes Maß an Vorteilen zu.
Uns hat ja nie, also wir haben uns ja selbst da hochgehoben. Und es wird höchste Zeit, dass wir da wieder runtergehen. Hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, es können ganz viele Organismen lernen. Es haben auch viele Lebewesen, haben sowas wie ein Konzept von sich selber. Das haben also Walfische auch und Delfine auch und Elefanten und noch viele und Affen sowieso. Also, dass wir sowas ganz Besonderes sind. Ich glaube, seit Darwin wurde klar, wir sind nicht von Gott geschaffen und die anderen Tiere halt, und zwar an einem anderen Tag als alle anderen Tiere. Also wir wurden ja schon mehrfach vom Thron geschubst. Und die Physik hat gezeigt, dass wir nicht mitten im Universum sind, sondern irgendwo weiter außen am Rand, in einem ganz kleinen Fleckchen. Dann hat die Biologie nochmal gezeigt, dass der genetische Code, also mit denen alle Lebewesen funktionieren, ist überall derselbe. Also im Bakterium genau der gleiche wie in uns. Und deswegen ist klar, das Leben ist wahrscheinlich nur einmal ganz grundlegend entstanden. Und all das, und wir sind gar nicht so besonders, also ich meine, das kam ja in den letzten 200 Jahren dauernd raus. Und es wird höchste Zeit, dass wir ein bisschen bescheidener werden im Hinblick darauf, wie toll wir sind. Uns nicht mehr so wichtig und allbestimmend nehmen uns und gar, wie es in der Bibel steht, die Erde untertan machen. Das sollten wir nicht. Wir sollten gucken, dass wir mit ihr und mit allen anderen Lebewesen gut klarkommen.
Wer hat die schlechte Laune? Wer hat hier keine Lust? Wer hat die schlechte Laune? Wer hat hier gerade Frust? Manchmal gibt es Tage, da hängt man einfach durch. Da hat man eine Visage, ging schlecht gelaunter Lurch. Die Stimmung ist im Keller und kommt doch nicht mehr rauf. Die Sonne ist verschwunden und geht auch nicht mehr auf. Wer hat hier schlechte Laune? Wer hat hier keine Lust? Wer hat hier schlechte Laune? Wer hat hier gerade Frust? Brauchst du eine Umarmung, einen Kuss oder einen Keks? Oder dicke Socken für unterwegs? Willst du Schokolade oder ein Teddybär? Hast du eine Blockade? Komm, setz dich mal her. Jeder darf mal muffig sein und hat einen schlechten Tag. Damit bist du nicht allein. Ich seh dich um und zack. Die Fenster auf, die Sorgen raus. Dann sieht die Welt schon anders aus. Mach mit und lass die Sonne rein. Uns fällt bestimmt was Schönes ein. Wer hat die schlechte Laune?
Ein Gespräch mit Professor Dr. Manfred Spitzer über künstliche Intelligenz, im Drömer Verlag erschienen, auf über 307 Seiten mit einem übersichtlichen Sachregister, das, wie im Gespräch angeklungen, die breite Anwendermöglichkeit von KI noch im einzelnen Aspekten sehr gut und schnell nachschlagen lässt. Die zahlreichen Beispiele im Buch helfen dem Leser in sachlicher, ebenso sachlicher, klarer Darstellung, vertiefende Einblicke über die unterschiedlichen Disziplinen und den Einsatz von KI zu gewinnen. Das Bemühen, eine Übersicht über die KI, ihre Entstehungszeit, Entwicklung verschiedener Subsysteme und Kombinationsmöglichkeiten zu gewinnen, würde hier den Rahmen sprengen. Aus meiner Sicht deshalb nur der Versuch, das Wesentliche, was auch schon viel ist, zusammenzufassen. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz, KI, begann in den 1950er Jahren, als Wissenschaftler wie Alan Turing und John McCarthy andere begannen, über die Möglichkeiten nachzudenken, Maschinen zu schaffen, die menschenähnliche Denkfähigkeit besitzen. Im Jahre 1956 fand die Deathmoss Conference statt, die als Geburtsstunde der KI gilt. Dort prägte der Forscher John McCarthy den Begriff künstliche Intelligenz und legte den Grundstein für die weitere Entwicklung dieser Technologie. Neben der Hardware wie der Entwicklung des Computers, den Erwin Minsky in seiner Dissertation mit dem Bau eines Neurocomputers SNARK beschrieb, entwickelte sich die Software in folgenden Jahrzehnten weiter. Der Begriff des neuronalen Netzwerkes als künstliche Intelligenz hat sich als Vorbild biologische Vorgänge im Gehirn zu eigen gemacht. Hier stellt man natürliche neuronale Netzwerke mit Synapsen als Übergangsstationen zum nächsten Nervenstrang am Ende des Leitsystems mit einem aktiven Potenzial versehen zum nächsten Synapsenpunkt und damit Nervenstrang dem technischen strukturellen KNN-Modell gegenüber. Bei KNN, dem künstlich-neuronalen Netzwerk, geht es allerdings nur um die Abstraktion von Informationsverarbeitung und weniger um die naturgetreue Nachbildung biologischer neuronaler Prozesse. Interessant ist jedoch, dass in beiden Disziplinen Annäherungen bestehen. Hierdurch wird auch die Fragestellung mitinterpretiert, als was der Mensch in seiner Daseinsberechtigung zu gelten hat. Die darwinsche Evolutionstheorie wurde oft als Inspirationsquelle genutzt, um die Rolle des Menschen in der Natur zu beschreiben. In Thomas Manns Werk »Der Zauberberg« setzt er sich mit dem Konflikt zwischen Tradition und Fortschritt auseinander. Mehr in der Gegenwart ist Stanley Kubricks mit 2001 in dem Film »A Space Odyssey« näher an der Fragestellung, wie werden wir sein, wenn Maschinen unser Leben übernehmen. In ihm schwingen die Fragestellung des Erschaffenszwecks, das Erkennen von Nichtmenschlichkeit, den Versuch der Menschwerdung, aber auch die Misere des Scheiterns oder dem Kontrollverlust mit. Die Leistungsfähigkeit der KNN hat sich durch unterschiedliche selbstlernende Programme um ein Vielfaches gesteigert. Im Gegensatz zur herkömmlichen Machine Learning Methode, die auf manuell ausgewählten Merkmalen basieren, ermöglicht Deep Learning eine automatisierte Merkmalextraktion aus den Daten. Dadurch ist es besonders gut geeignet für Aufgaben wie Bild- und Spracherkennung, natürliche sprachliche Verarbeitung, automatische Übersetzung und vieles mehr. Siri lässt grüßen. Ein bekanntes Beispiel für Deep Learning ist das AlphaGo-Programm von Google DeepMind, das im Jahr 2016 den Weltmeister im Brettspiel Go besiegt hat. Diese Leistung wurde durch das Training eines neuronalen Netzwerks auf Millionen von Go-Partien erreicht, womit es schließlich in der Lage war, die komplexen Strategien des Spiels zu erkennen. Insgesamt bietet Deep Learning enorme Möglichkeiten für die Entwicklung von intelligenten Systemen und Anwendungen in verschiedenen Bereichen, von der Medizin bis hin zur Automobilindustrie. Mit der stetigen Weiterentwicklung von Hardware und Algorithmen wird Deep Learning für viele Unternehmen und Forschungseinrichtungen immer wichtiger werden. In welcher Weise wir in Zukunft weitere Modifizierungen und oder auch Beugungen zur Interpretation von menschlicher Leistungsfähigkeit erkennen müssen, das steht im Zusammenhang unserer Einsichtsfähigkeit zuzulassen, beziehungsweise die Schwerpunktsetzung, welches System wir in Zukunft für das menschliche Zusammenleben und der Entwicklung von KI präferieren. Die Kehrseite technisierter Welt ist aber schon längst in der Praxis angekommen. Einige Beispiele hierzu. Die Nutzung von Gesichtserkennungstechnologien hat in den letzten Jahren zugenommen und wirft ethische Fragen auf. In der Bundesrepublik Deutschland sollte der Einsatz von Gesichtserkennungstechnologien daher nur unter strengen ethischen Leitlinien und Standards erfolgen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung der Datenschutzgesetze und kann bei Verstößen gegen diese einschreiten. Er gibt auch Empfehlungen und Stellungnahmen zur technologischen Entwicklung wie Gesichtserkennung ab. Polizeibehörden. Die Nutzung von Gesichtserkennungstechnologien durch die Polizei ist in Deutschland umstritten, unterliegt streng rechtlichen Vorgaben. In einigen Bundesländern, wie beispielsweise Nordrhein-Westfalen, wird die Technologie bereits eingesetzt, jedoch unter strengen Datenschutzauflagen. Die Bundesregierung setzt sich auf nationaler und europäischer Ebene für Regulierungen im Bereich der Gesichtserkennung ein. Sie unterstützt die Entwicklung von ethischen Leitlinien und Standards für den Einsatz der Technologie. Soweit, so gut. In einigen Ländern wird man durch keine Flugzeugkontrolle kommen ohne Gesichtserkennung. Und was hilft es mir, wenn andere wissen, dass ich aufgrund pandemischer Vorfälle in meinem geografischen Raum als potenziell infektiöser gelten kann? Aufgrund algorithmischer Zusammenschlüsse stehe ich am Ende einer Kette, durch die ich als potenzieller Träger erst fremdgesteuert durchgehe. In der Balance zwischen wissendem System und Kunden liegt kein Anerkenntnis der Eigenverantwortlichkeit oder freiem Handeln mehr. Der weitreichenden Anwendungsmöglichkeit sind offenbar keine Grenzen gesetzt. Künstliche Intelligenz hat bereits eine große, vielfältige Anwendung im Gesundheitsbereich gefunden. KI-Technologien werden eingesetzt, um Diagnosen zu verbessern, Behandlungspläne zu personalisieren, medizinische Bildgebungsverfahren zu analysieren, Medikamentenentwicklung zu beschleunigen und vieles mehr. Im Folgenden werden einige der wichtigen Anwendungen von KI im Gesundheitsbereich näher erläutert. Sie dienen zur Diagnoseunterstützung. KI-Algorithmen werden verwendet, um medizinische Daten wie Symptome, Labortests, Bildgebungsergebnisse zu analysieren und Ärzten bei der Diagnoseerstellung zu unterstützen. Diese Technologien können dazu beitragen, seltene oder komplexe Krankheiten frühzeitig zu erkennen und die Genauigkeit von Diagnosen zu verbessern. Personalisierte Medizin. KI-Systeme können genetische Daten und Gesundheitsinformationen eines Patienten analysieren, um individualisierte Behandlungspläne zu erstellen. Diese ermöglicht eine genaue Vorhersage von Behandlungsergebnissen und eine bessere Anpassung von Therapien an die spezifischen Bedürfnisse eines Patienten. Das große Potenzial liegt in der Zusammenfassung von Daten und deren unterschiedliche Handhabung in der Auswertung. Und nun zur Buchvorstellung, die neue Verteilung von Macht und Einfluss im digitalen Staat oder im Kurztitel Automated Democracy. Das Autorenteam Christian Ulbricht und Bruno Frey erschienen im Herder Verlag auf über 308 Seiten. Während der Ruf in den Medien nach fehlender Digitalisierung allenthalben zu hören ist, hat sie doch längst Fahrt aufgenommen. Die jüngste Neuerung, die Digitalisierung des Briefkastens, meine Adresse, alles bereits digitalisiert. Die Plastik-Chipkarte demnächst passé, da alles auf dem Handy gespeichert wird. Doch was bedeutet die Ausrichtung für die Demokratie, wenn die Digitalisierung weiter fortschreitet? In 16 Unterkategorien unterteilt beschreiben beide Autoren die Bedeutung staatlicher Institutionen und ihre Digitalisierung. Die umfassende Transformation und ihre Folgewirkung für Bürger und Wirtschaftsakteure. Zwei Botschaften bestimmen den Tenor des Buches. Erstens, der Einzug digitaler Veränderung ist nicht aufzuhalten. Sie begann im privaten Bereich und setzt sich fort. Nun ist, und jetzt das Zitat, der Staat an der Reihe. Und zweitens, es gibt kein Zurück. Der Punkt auf No Return wird zu einer gewaltigen Umwälzung führen. Der negative Effekt der Technisierung, neue Allianzen, Plattformen und die dahinterstehenden machthungrigen Konzerne stellen eine Größenordnung dar, der sich der Privatier und der Handelstreibende nicht mehr verschließen kann. Die in jüngerer Zeit in den gesellschaftlichen Raum kulminierte KI stellt eine Erweiterung des Zitat Überwachungskapitalismus dar. Die Autoren wollen jedoch nicht nur ein negatives Bild erzeugen und betonen den Wohlstand für Menschen, den die Technisierung herbeigeführt hat. Aber die Geburtsstunde des digitalen Staates erfolgt nicht rein zufällig, erwähnen sie. Betrachtet man die letzten 5 Jahrzehnte der zunehmenden Technologisierung in den verschiedenen Bereichen oder kurz formuliert mit der Entwicklung technischer Neuerungen vom 1.0 bis 4.0, gilt es jedoch einiges zu beachten. Die Steigerung von Effizienz im öffentlichen Sektor ist zu begrüßen. Allerdings nur ist die wenigen bewusst, zu welchem Preis sie eingekauft wird. Effizienz lässt sich vor allem steigern durch digitale Prozesse oder Vorgänge, die hierdurch optimiert werden können. Und es braucht wiederum eine umfassende Information über diese Vorgänge, die zunächst erhoben werden müssen. Wenn aber nun Informationen digital erhoben werden, können sie auch dauerhaft gespeichert und ausgewertet werden und stehen damit auch dauerhaft zur Verfügung. Solche Informationserhebungen müssen nicht direkt, aber zur späteren Kontrolle können sie herangezogen werden. Und das eben auch dauerhaft. Das gilt umso mehr im Kontext der Machtausübung. Man muss sich daher bewusst machen, Effizienzsteigerung im digitalen Raum impliziert zugleich Kontrolle oder anders ausgedrückt, in der digitalen Welt weitet die Optimierung die Kontrollmöglichkeiten aus und erhöht damit eben auch das Risiko. Zitat Ende. Und nicht von ungefähr löst bei Bürgern und Bürgerinnen das Thema Digitalisierung und Automatisierung staatlicher Prozesse in der Demokratie ein Unbehagen aus, heißt es sinngemäß bei den Autoren. Wem nützen digitale Gesellschaften gemeinhin den autokratischen Gesellschaftsformen? Die Umkehrung gesellschaftlicher demokratischer Verhältnisse lässt sich in seiner Rückläufigkeit bereits seit 2006 beobachten, belegen die Autoren. Mit dem Fortschreiten der Technisierung wuchs der Trend zur Überwachung. Die durch die Technisierung erweiterten Möglichkeiten zur Kontrolle durch den Staat stellen ein weiteres sich verschiebbares Gefälle zwischen Bürger und Staat dar. In einem zunehmenden Maße wird dadurch der Freiheitsraum der Bevölkerung durch Kontrollmechanismen eingeschränkt, im negativen Sinne gesprochen. Positiv gesehen erweitern sich auch die Spielräume, zum Beispiel im Bereich der Therapie, Gesundheitsvorhersage oder zum Beispiel im Agrarsektor. Hier ist Datensammeln eine wichtige Voraussetzung für die Lenkung des Verhaltens von Menschen erkennbar. Mit konkreten Maßnahmen werden im dritten Teil des Buches Gegenvorschläge zur absoluten Automated Democracy vorgestellt. Für alle ein lohnenswertes Buch, ein wichtiger Beitrag für Menschen, die mit wachen Augen und wachem Verstand den nächsten technologischen Fortschritt mitgestalten wollen. Christian Ulbrich und Jan Frey im Herder Verlag auf über 308 Seiten. Zum Schluss noch der Hinweis auf die Musik von der Gruppe Manz, das Lied Gold, gesungen von Fergus O'Farrell, Kevin Murphy und Mitspielern. Let's Dance, die Hamburger Dance Akademie, ein Stück aus dem Tanzmarathon 2013, ein Streifzug durch den angelehnten lateinamerikanischen Rhythmus. Mit Adel Taville, mit Nirvana, Max Rabe, mit Wer hat schlechte Laune. Am Schluss begleitet sie der Da Vinci Code Filmmusik von Richard Harvey. Ganz analog vorgetragen, ohne Unterstützung durch ChatGPT bei ihrem Bürgerrundfunkradio, Radio Zusa im Elb-Pilgergespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich und sagt Danke für das Zuhören, Irene Rosenthal.